Schlaulicht macht schlau.
Genau.
Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht.
Das Schlaulicht.
Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
Ist. André, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. André, ne?
Jetzt können wir es mal ansprechen, ne? Herr Professor.
Ja, was?
Herr Professor, kommen Sie mal her, wir müssen reden.
Moment, ich komme. Immer aufstehen. So, ja. Warte.
Also, wir waren ja neulich mal bei Ihnen im Schlafzimmer, ne?
Ach, ja, im klar, Dunkeln. weil der Stromausfall
ja,
war.
Genau.
Ja, da habt ihr euch mal reingetraut.
Ja, und da war ja dann auf einmal auch Licht.
Ja.
Und? Da waren diese Bilder an Ihrer Wand.
Und wir reden nicht von den Bildern Ihrer Frau Mutter.
Also jetzt mal Tacheles hier, Freunde. Was ist denn los? Was habt ihr denn mit meinen Bildern?
Was sind das für Frauen an Ihrer Wand, Herr Professor?
Oh, ach die, ja, mein Gott.
Ist das wirkt irgendwie anzüglich?
Also, das eine Bild. Ich meine, die Zuhörer innen, die können ja auch auf das letzte Sendungsbild gucken. Und da können Sie doch die Bilder nochmal sehen. Das eine ist gar nicht anzüglich. Das ist eine Frau in einem silbernen Kleid aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Ada Lovelace.
Mhm.
Das war eine Mathematikerin. Und die andere, das ist ein Standbild aus einem Film aus den 30er, 40er Jahren. Das ist Hedy Lamarr, eine ganz berühmte Schauspielerin aus der Zeit damals.
Aha.
Und die war Erfinderin tatsächlich.
Und warum hängen die an ihrer Wand?
Weil ich ein, man sagt heute Fanboy, ja, oder ne? Fanboy von Wissenschaftlerinnen bin. Also ein Wissenschaftlerinnen-Fanboy sozusagen.
Ja. So, liebe Leute, was steckt ihr denn hier eure Köpfe so zusammen? Das sieht da irgendwie total geheimniskrämerisch aus.
Das geht dich überhaupt nichts an.
Nee, kein Problem, Emil. Wir reden hier über die Bilder bei deinem Papa an der Wand und der hat uns gerade erzählt, dass das Wissenschaftlerinnen sind.
Ja und?
Ja, hab ich auch gefragt.
Was denn so besonders an Frauen in der Wissenschaft?
Oh, da ist eine ganze Menge besonders. Also,
wenn man jetzt mal überlegt, was für Frauen kennt man so aus der Wissenschaft, dann fallen einem eigentlich so aus dem Stegreif gar nicht so viele ein.
Nee.
Und das könnte ja vielleicht einen Grund haben.
Wissenschaft, ne, das ist ja eher so ein Männerding, eigentlich schon immer gewesen. Das ist die Wissenschaftsgeschichte. Echt? Wissenschaftsgeschichte ist eine Geschichte, die von Männern geschrieben wurde. Das ist einfach so. Und ich möchte da auch gerne mal die weibliche Seite hochhalten. Weil es gibt jede Menge Wissenschaftlerinnen, die einfach nicht erwähnt wurden oder selten.
Also, ja? Liebe Leute, das müsst ihr mir, glaube ich, mal genauer erklären. Ich würde sagen, ich drücke mal gerade auf den roten Knopf und dann sprechen wir mal über Frauen in der Wissenschaft, okay?
Das ist eine sehr gute Idee.
Gute Idee, ja.
Das ultimative Geräuscherätsel.
Ja, Herr Professor, das ist ja auch eigentlich gar nicht nur in der Wissenschaft so, sondern eigentlich gibt es ja in fast allen gesellschaftlichen Bereichen, gibt oder gab es Benachteiligungen von Frauen und da macht die Wissenschaft dann einfach keine Ausnahme, oder?
Nee, das war schon immer so. Ob das jetzt in der Kirche war, in der Wissenschaft, überhaupt in der Gesellschaft. Es gibt ja heute noch Gesellschaften, wir denken jetzt, die Emanzipation, das Thema wäre durch, alle Frauen sind gleichberechtigt, aber nee. Ist ja nicht so. Ne, das ist ja immer noch nicht so. Ich meine, in vielen Gesellschaften ist es ja heutzutage immer noch so, dass Frauen nichts zu sagen haben und eben halt auch nicht studieren gehen können. Jetzt in Saudi-Arabien können sie erst seit letztem Jahr Auto fahren.
Ja, oder wenn man zum Beispiel guckt, wer den Nobelpreis bekommen hat. Ich stelle euch das mal als Frage. Ich habe es nämlich mal gerade aufgerufen. Also ich sag mal, eine Zahl gebe ich euch. 787 Männer haben bis 2019 den Nobelpreis erhalten.
Ja.
Wie viele Frauen glaubt ihr auf der anderen Seite?
Darf ich mal raten? Also da waren auch noch diverse Literaturnobelpreise.
Ja, und wir haben auch Organisationen dabei, aber nur wie viele Frauen? Also nicht von den 787, das waren nur.
Das müssen ja mindestens, sagen wir mal, so 200 werden es ja dann wohl sein.
Ich tippe auf 20.
Okay, es waren 52.
Ha,
so, und dann sieht man ja ziemlich eindeutig jetzt an diesen Zahlen, wie unterschiedlich das ist. Ne? Also von 787 Männern auf der einen Seite und 52 Frauen und 27 Organisationen wurde der Nobelpreis verliehen.
Und jetzt haben wir gerade schon gehört, dass das auch einen geschichtlichen Hintergrund hat. Da können wir vielleicht nachher nochmal genauer drüber sprechen. Aber die Royal Society in Großbritannien, das ist ja so eine große Wissenschaftsvereinigung, wo Wissenschaftler sich zusammengeschlossen haben. Und die wurde schon 1660 gegründet, ist also 360 Jahre her. Die nimmt aber erst seit 1945 Frauen auf. Also es gibt die Gesellschaft 360 Jahre lang, aber seit 75 Jahren nimmt sie erst Frauen auf. Und da merkt man schon, dass ganz lange Zeit Frauen einfach keine Rolle gespielt haben.
Ja, kann ich Ihnen auch sagen, woran das lag. Das lag zum Beispiel daran, dass die Männer das Gerücht verbreiteten, dass wenn Frauen zu analytisch denken, ne, dass das Gehirn zu überhitzt.
Weil das ja auch kleiner ist, ne?
Weil das kleiner ist.
Ja, ja. Aber das ist doch alles Quatsch.
Ja,
sicher
ja,
ist das Quatsch. Ist das Quatsch.
Ja.
Aber, okay, geschichtlich, das verstehe ich ja noch irgendwie, aber heute ist das doch bestimmt alles vorbei und alles ist gerecht.
Nee, Emil, ist leider nicht alles so richtig gerecht. Also wir müssen ja vielleicht mal, wenn man jetzt guckt, wie wird man eigentlich Wissenschaftlerin, da muss man ja sagen, also zuerst macht man ein Studium. Man fängt an. Dann ist man irgendwann fertig mit dem
Studium.
Also
es ist wie so eine Schule in der Universität. Ne? Also man geht zu einer Universität oder so eine Fachhochschule und nimmt am Unterricht teil. Studieren
Zuerst macht man die Schule fertig und erwirbt damit die Berechtigung, überhaupt studieren zu dürfen an einer Uni. Dann macht man sein Studium und da gibt es dann auch eine Abschlussprüfung. Dann hat man das Studium beendet. Wenn man dann noch weitermachen möchte, dann kann man eine Promotion machen. Das heißt, damit bekommt man ganz genau.
Ah, da sagt
der Professor Doktor.
So viel Zeit muss sein.
Und der Doktorarbeit, Doktorarbeiter braucht man schon, wenn man weiter im akademischen Betrieb oder in der Forschung arbeiten will. Das ist ja schon ziemlich wichtig.
Das ist ja dann auch so der Ausweis für die wissenschaftliche Arbeit, die man dann zu leisten imstande ist. Und dann kann man da auch schon im Wissenschaftsbetrieb mitarbeiten. Als wissenschaftliche MitarbeiterIn. Und wenn man dann in Richtung einer Professur guckt, also Professor Doktor werden möchte.
Ja, also einen Lehrstuhl anstreben will. Ne?
Genau, dann gibt es die sogenannte Habilitation.
Was heißt ein Lehrstuhl? Das ist doch eher was für Schreiner dann, oder nicht? So ein Stuhl oder.
Ja, also an der Uni findet ja auch Unterricht statt.
Ja oder eben halt ein Stuhl, den man, eben halt so ein Stuhl, wo so ein Nachttopf drunter ist, den man dann
lehrt. Ja, der leer ist, ja, gut. Nee, aber ich hab's halt nicht verstanden.
Wir schweifen ab. Also früher war es dann tatsächlich ein Stuhl, der in einem Vorlesungssaal stand und dann hat man da seine Vorlesung gehalten. Heute sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus, aber um in einer Universität unterrichten zu dürfen, also die Lehrbefähigung dazu bekommen, dafür ist die Habilitation da. Das ist dann sozusagen die höchste Prüfung, die man ablegen kann.
Ah, okay. Und dann ist man Professor oder was?
Nee, ist man noch nicht automatisch. Wenn man die Habilitation gemacht hat, dann darf man sich auf so Professorenstühle bewerben.
Herr Professor, ich wusste gar nicht, was Sie alles so am Start haben in der Hinsicht.
Das war auch verdammt anstrengend, das kann ich Ihnen sagen, junger Mann.
Aber gab es nicht mal diese Geschichte, dass Ihre Mutter Sie mit Vornamen Professor Doktor genannt hat? Aber ich glaube, das ist eine andere Story.
Das ist eine andere Geschichte. Da können wir doch irgendwann mal darauf eingehen.
Jedenfalls ist es so, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Frauen werden denn ProfessorInnen, dann sind das gar nicht mal so viele, nämlich nur so ungefähr 20%.
Aha.
Das heißt, also von 100 ProfessorInnen sind 82 Männer und 18 Frauen. Das war zumindest im Jahr 2019 so. Also ganz hinten am Ende, bei den höchsten Posten, da kommen nur über den Daumen 20 Frauen an und 80 Männer.
Ja, aber vielleicht haben ja am Anfang auch, ich sag mal, die Studienanfänger, vielleicht gab es da auch schon nur 20% in dem wissenschaftlichen Bereich. Nee,
genau, und das ist nämlich eben nicht so. Und das wollte ich mal eben einmal durchgehen, diesen Werdegang. Da sieht man nämlich, wie die Schere auseinandergeht. Wir haben beim Studienanfang ist es ziemlich genau 50-50, also gleich viele Männer und Frauen. Mhm. Beim Studienabschluss auch, bei einem einfachen Studienabschluss, auch ziemlich genau Hälfte, Hälfte. Und dann fängt es schon an, auseinanderzugehen. Also so eine Doktorarbeit, da sind es dann von 100, die eine Doktorarbeit schreiben, sind 56 Männer und 44 Frauen.
Sind schon ein bisschen also weniger. Schon so, ne? Ja, okay. Ja. Könnte man geht noch sagen, noch. Gut, warum auch immer, aber
Bei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ist das Verhältnis schon ungefähr 60 zu 40.
Okay.
61 zu 39, genau. Bei der Habilitation, also der Lehrbefähigung der allerhöchsten Prüfung, da sind wir bei 76 Männern und 24 Frauen.
Ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja schon ein Riesenunterschied.
76% Männer und bei der Professur am Ende sind es dann 82% Männer und 18% Frauen. Das heißt, dieses ganze Wissenschaftssystem sortiert Frauen aus.
Das heißt also, wenn 10 Professoren an der Kasse bei Aldi vor mir stehen, sind davon nur 2 Frauen.
Und 8 Männer.
Aber wieso ist das denn so ungerecht? Wie kommt das denn?
Tja, wie kommt denn sowas?
Also erstmal muss man ja sagen, das System ist von Männern ja geschaffen, also geschichtlich gesehen.
Ja. Das ist genau wie mit dem Rassismus. Das ist ja auch ein System, was von Weißen geschaffen wurde. Ne? Das ist ja im Prinzip ist ja das Gleiche. Also wenn jetzt ein System von Männern geschaffen wurde, dann ist das echt mal ein Männersystem.
Und man sieht ja eigentlich schon, also bei den Studienanfängern, man sieht ja, Frauen sind ganz offensichtlich nicht döver als Männer. Das ist ja auch irgendwie klar.
Ja, dein Gehirn aids da eigentlich nicht, ne?
Aber das ganze Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheint da eine große Rolle zu spielen.
Ach so, dass die Frauen sich mehr um die Kinder kümmern müssen oder sowas?
Ja, also, oder, ja, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt, dass man Familie und Beruf miteinander.
Ja, verstehe ich.
Zusammen,
also so wie wir das hier
machen.
Dass
es funktioniert. Genau. Und das scheint halt im Wissenschaftsbetrieb häufig nicht so gut zu funktionieren.
Nee, das
also
funktioniert nicht.
Wissenschaftlerinnen sind häufiger kinderlos als der Durchschnitt
Beispiel,
der Bevölkerung.
Jetzt zum Beispiel unsere Kanzlerin, die ist ja Physikerin, die hat auch keine Kinder.
Das stimmt, aber die arbeitet jetzt ja auch nicht mehr als Wissenschaftlerin. Nee, könnte ja also sein, dass die Wissenschaftlerinnen da noch anders unterwegs sind. Aber es ist wohl auch so, dass gerade in der Zeit, wenn man halt promoviert, also seine Doktorarbeit macht und anfängt in dem Wissenschaftsbetrieb zu arbeiten, das ist dann häufig so ein Alter, wo man auch anfängt, eine Familie zu gründen.
Mhm, das verstehe ich.
Ja, das ist richtig.
Ja, aber da könnten doch die Männer daheim bleiben und die Frauen machen.
Ja, aber Moment, da müssen wir. Und in dem Alter, verlangt der Wissenschaftsbetrieb eigentlich, dass man sehr mobil ist, also dass man sehr häufig reisen kann, dass man unterwegs ist, dass man auch vielleicht mal mehrere Monate im Ausland ist, dass man Kongresse besucht. Und wenn man gerade eine Familie gründen möchte, dann ist das ja eigentlich der Zeitpunkt, wo man an einem Ort sich ein bisschen festlegt, um die Familie da zu gründen. Das heißt, das geht schlecht zusammen.
Dann muss man aber das System ändern und nicht akzeptieren. Dann muss man das irgendwie ermöglichen, weil es kann ja auch ein Mann sein, der seine Kinder mitnehmen will nach Chicago oder weiß der.
Ja,
Moment, aber hey, warum bleibt denn nicht einfach dann der Mann zu Hause und die Frau, die zieht dann halt los und geht auf die Kongresse?
Ja, ist das nicht tatsächlich so, das ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Kind da ist und die Männer mehr mithelfen in der Kindererziehung und so weiter, dass die Frauen tatsächlich dann mehr Chancen haben, im wissenschaftlichen Betrieb zu arbeiten?
Ja, das ist so, ganz genau. Ja. Das kann man in Studien hat man das festgestellt, dass das so ist. Und das ist tatsächlich hat das was zu tun mit der Rolle der Frau, die es heute in unserer Gesellschaft noch gibt, dass die Frauen auch häufiger sich für die Familie verantwortlich fühlen und dann zu Hause bleiben und zurückstecken und der Mann vielleicht die wissenschaftliche Karriere macht. Mhm. Das sind ja auch dann häufig häufig beide, die zum Beispiel zusammen studiert haben und dann sich verliebt haben und eine Familie gründen wollen.
Solche Paare kenne ich tatsächlich, ja.
Professor, wie süß.
Aber da muss man doch was dagegen tun. Das kann ich, also ich bin ja ein Elektronengehirn, aber das kann ich selbst mit meinem Elektronengehirn kaum aushalten, dass das so ungerecht ist.
Ja, ich verwundere mich auch schon die ganze Zeit, wir haben jetzt das Jahr 2020, eigentlich müssten wir das doch endlich mal überwunden haben. Ne?
Naja, und es gibt ja auch ein paar Schritte in die richtige Richtung. Also es gibt immer, es gibt eigentlich an allen Unis Frauenförderprogramme. Es gibt inzwischen da auch ein erhöhtes Bewusstsein, sagt man. Das heißt, die vielen Männer, die im Wissenschaftsbetrieb sind, die merken so langsam auch mehr und mehr, dass das ein Problem ist. Und dass man auf die Frauen mehr achten muss und auf die Bedürfnisse von Frauen. Und es gibt inzwischen auch viel mehr als früher solche Einrichtungen wie zum Beispiel Kinderbetreuung an den Unis, sodass man vielleicht die kleineren Kinder auch einfach mitnehmen kann und dass sich das nicht mehr so ausschließt und man nicht in der Situation ist, als junge Frau sich entscheiden zu müssen, ob man jetzt Wissenschaftlerin wird oder eine Familie gründet. Und das ist dann halt ja eben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die sich so langsam verbessert. Und hoffentlich werden sich dann auch die Zahlen, die wir da vorhin genannt haben, verändern.
Also dann halte ich mal fest, auf der einen Seite, weil die Männer die Wissenschaft oder wie du vorhin gesagt hast, den Wissenschaftsbetrieb, also dieses System, wie Wissenschaft betrieben wird, weil die das am Anfang bestimmt haben, hatten die Frauen weniger Chancen, überhaupt da reinzukommen. Wenn ich also einen Verein habe, wie ein Kegelverein, der nur von Männern gegründet ist, so ungefähr, dann kommen da auch weniger schnell Frauen rein, als die nehmen eher Männer auf als Frauen. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja. Selbst wenn die Frauen Spitzenkeglerinnen sind.
Ja, genau. Selbst wenn die Frauen Spitzenkeglerinnen sind, sagen die Gruppe dann, ach nee, lass die mal draußen. Die ist ja schon eine Frau und nachher spielt die noch besser als ich. Kann ja sein. So. Und dann liegt es auch daran, wie du sagst, dass die Frauen aufgrund ihrer Situation auch als Mutter, was aber auch von Vätern übernommen werden kann, aber als Mutter das Problem haben, dass sie halt nicht so ihre Kinder in Obhut geben können. Da würden wir halt helfen, wenn wir Kinderbetreuung, also Kindergärten, Erziehungseinrichtungen auf Universitätsgeländen und so weiter und so fort
haben. Genau, und sowas gibt es jetzt auch mehr.
Und das passiert, genau. Mhm. Ja, das ist ja spannend.
Ja, aber wann haben denn die Frauen überhaupt mal angefangen mit Wissenschaft?
Oh, da kann ich aber was zu sagen. Das ist ja ein Job für History, Jörg.
Ja, genau. Hey, da bitte mit den Infos.
Ja,
genau.
Also, ich habe mich da mal kurz mit auseinandergesetzt und habe festgestellt, also so richtig viel gibt's da nicht. Das mal als allererstes. Mhm. Ne? Man sagt zum Beispiel, dass 2600 vor der Zeitenwende, dass da eine Frau Pesichet, ja, wohl eine der ersten.
Wer? Wie, was war die? Was hat die gemacht? Wie hieß
Pesichet.
Die?
Also der Ägypter, der mir immer Bescheid sagt, wie altägyptisch ausgesprochen wird, der hat zu mir gesagt, es wird Pesichet ausgesprochen, weil sie war nämlich Ägypterin. Und die war die Vorsteherin der Ärzteschaft. Das hat man festgestellt. Mhm. Es gab so eine Scheintür in der Grabkammer ihres Sohnes. Und auf dieser Scheintür stand ihr Name und da waren drei Positionen.
Ein geheimes Kabinett,
genau, richtig. Und auf dieser Tür standen drei Positionen von ihr und eine war die Vorsteherin der ägyptischen Ärzteschaft. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die ägyptischen Ärzte auch wissenschaftlich gearbeitet haben, mit Versuchen und so weiter und so fort und sich gebildet haben. Und wenn sie die Chefin von denen war, wird sie da wahrscheinlich auch wissenschaftlich gearbeitet haben. Ansonsten waren nämlich Frauen zu der Zeit in Ägypten in erster Linie als Verwalterinnen. Haben die Erwähnung gefunden.
Okay.
Ne?
Ja, oder sagen wir mal vorwissenschaftlich, ne? Weil mit unserer heuteren Wissenschaft hat das wahrscheinlich nicht so viel zu tun gehabt.
Genau, 300 Jahre später in Mesopotamien.
2300
vor der Zeit.
Denn Mesopotamien nochmal genau? Das war
Zweistromland, Euphrat-Tigris, Iran, Irak, die Ecke. Ne? Man sagt doch zum Teil Wiege der... Also zum Beispiel haben die Keilschrift da erfunden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also ja, genau. Genau. Ne? Aber dort gab es die Enheduanna, hieß die. Und sie war auch eine führende Priesterin. So. Mhm. Und die hat sich, und sie war die Vorsitzende von allen Priestern. Oder die Chefin von denen. Und damals war die gesamte Astronomie, wo die haben also die Sterne beobachtet, die haben zum Beispiel den Bauern gesagt, wann sie die Saat ausbringen sollten, damit die dann wissen, wann sie ernten können. Und das haben die mit den Sternen gemacht, indem die beobachtet haben. Und dann davon war sie auch die Chefin von diesen Wissenschaftlern, also von diesen Priestern, die damals Wissenschaftler waren. So, und dann bin ich noch über jemanden gefallen, da weiß man mehr drüber, das war dann 400 vor der Zeitenwende, das war Hypatia von Alexandria. Die lernte als Frau im Museion. Stellen wir uns die Frage, was ist denn das Museion? Das war wie eine Universität.
Aha.
Genau, und zwar, das war so die Universität von Alexandria, auch in Ägypten. Und das waren, dort wurden halt auch verschiedene, es waren verschiedene Gelehrte, die haben sich zusammengetan. Da gab es ja auch diese berühmte Bibliothek, ja. Und die, dort war sie tatsächlich, hat sie gelehrt Mathematik, Philosophie und Astronomie. Wurde aber leider ermordet. Ja, ja, da gehen wir jetzt auch nicht so drauf.
Aber wir haben festgestellt, dass ja Frauen nicht döfer sind als Männer. Ist ja klar. Und jetzt sind ja nicht früher alle Frauen vom Säbelzahntiger gefressen worden.
Viele, aber nicht alle. Nee, sonst wären wir ja nicht da.
Also, woran lag's denn jetzt? Wieso, was war denn los? Wieso sind denn Frauen nicht Wissenschaftlerinnen geworden, wenn die doch genauso schlau sind?
Ja, das hat man ja eben schon geklärt. Das war ja eben halt die Sache mit der von Männern, von diesen Männern entwickelten Wissenschaftssystem.
Ja, also es wurde ihnen aber auch der
Gesetz, glaube ich, sogar noch viel früher.
Also man ist sogar hingegangen und hat tatsächlich den Frauen die Rolle versagt, gleichberechtigt neben den Männern zu sein. Und wenn, dann wurden so ähnlich, wie ich vorhin schon sagte, mit der Priesterschaft, wurden Frauen im christlichen Glauben, wir sind so im Mittelalter in der Ecke, wurden dann zum Beispiel als Nonnen, konnten die sich bilden, innerhalb der Klostermauern oder einer Äbtissin. Ja,
genau. Ach, und sonst nicht? Und sonst nicht?
Nee, sonst nicht, sonst galten die nämlich als Ketzerin. Zum Beispiel Hildegard von Bingen. Mhm. Ne?
Ja.
Hildegard von Bingen war Äbtissin, die hat ein Kloster geleitet und die war.
Lass mich raten, am Rhein. So.
Wahrscheinlich am Rhein.
Wegen Bingen, ne?
Ja, ja, witzig.
Ich dachte, es hätte was mit einer Suchmaschine zu tun von einem großen Softwarehersteller. Nee, okay.
Das hieß sie ja.
So ähnlich wie Google, ne?
Das hieß ja Hildegard von Google. So, die war eben halt eine Benediktinerin, Äbtissin, die hat eben halt ein Kloster geleitet, die war Komponistin, die hat auch Musik gemacht und die war eben halt Universalgelehrte, die hat sich alles an Wissen drauf geschafft, was man so kriegen konnte und das konnte man tatsächlich nur im Kloster, weil die ganzen Schriften, auch die wissenschaftlichen Schriften, alle von Mönchen übersetzt und gelagert wurden und beziehungsweise verwaltet wurden. Und die hat eben halt, Hildegard von Bingen, war eben halt eine große Forscherin auf dem Gebiet der Naturheilkunde, also Pflanzenheilkunde.
Mhm. Okay, und
das,
war's denn?
Und das hätte die nicht machen können, wenn sie nicht im Kloster gewesen wäre, hätte sie das zum Beispiel in der freien Wirtschaft, sagt man ja so, gemacht, dann wäre sie wahrscheinlich schnell als Ketzerin und Hexe verurteilt worden.
Verstehe. Und war es denn so, dass die Männer einfach alle Wissenschaftler werden konnten, wenn sie das denn wollten? Also hatten die Zugang zu Bildung, freien Zugang?
Jein. Das hatte in erster Linie aber auch viel, wir sind jetzt auch so weiterhin so im Mittelalter, Neuzeit, es hatte viel mit Geld zu tun. Zum Beispiel die Adligen, sie hat man ganz oft gesehen, einer von den Söhnen ging ins Kloster, der andere übernahm den Hof des Vaters oder die Burg oder sonst sowas in der Art. Ne? Und dort wurde dann auch die Bildung durchgeführt. Der eine wurde ausgebildet auf der Burg, ne? Wir hatten mal über Ritter gesprochen, da wurde er dann Knappe oder sonst irgendwas. Der andere Sohn ging von mir aus ins Kloster und wurde da gebildet, lernte Lateinisch, konnte schreiben, hat sich mit Mathematik auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Aber interessanterweise gab es also immer Bildung bei den Adligen.
Ja, also wenn man jetzt Bauernkind gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich im Kloster eher nichts werden können oder eben halt die Küche.
Oder man hat es geschafft, ins Kloster zu kommen.
Ja.
Dann hat man vielleicht dann.
Aber
auch
da gab es noch
einen
neuen Move, wie wir sie sozusagen pflegen. Und zwar haben wir bei Leonardo da Vinci zum Beispiel auch gesehen. Dann gab es dann Adlige, die holten sich Wissenschaftler in ihren Hof, um gegenseitig damit anzugeben. Ich habe hier den Klügsten bei mir daheim am Tisch sitzen und so weiter und so fort. Und dort passierte dann Folgendes. Dann saßen also Wissenschaftler, wie zum Beispiel Leonardo, saßen dann mit bei ihrem Adligen am Tisch oder durften da auch forschen, wurden da unterstützt mit Geld und so weiter und so fort. Und die adeligen Frauen, die kapierten auf einmal, das ist ja spannend, und auch aus zum Zeitvertreib, ja, lernten die dann von, also einige adlige Frauen erstmal lesen und schreiben, was sie nicht alle konnten, ja, und sahen erstmal so Wissenschaft und die Wissenschaftler als so eine Art von geistvoller Unterhaltung an. Ja. Und so wurde dann zum ersten Mal Wissenschaft auch im privaten Bereich eingeführt.
Also im Prinzip, die geistvolle Unterhaltung ist ja im Prinzip das, was wir heute auch machen als Schlaulicht. Ne? Wir machen ja auch geistvolle Unterhaltung, sehe ich so.
Wann ging es denn dann los, dass Frauen so richtig regulär in die Schule gegangen sind?
Entschuldigung, ratet mal.
Ich glaube, das wird gedauert haben, wahrscheinlich. So.
Also ich sag mal 19. Jahrhundert. Irgendwie.
Ja, fast.
Aufklärung, würde ich sagen. Das muss die Zeit der Aufklärung sein.
Also zu Beginn des 18.
sein.
Jahrhunderts. Das wäre so 1710, die Ecke, so die Ecke. Da gab es die noch ersten früher. Mädchenschulen.
Ja. Ah, dann sind die gar nicht zusammen zur Schule gegangen.
Nein, die sind getrennt.
Jungs
und Mädchen. Und da,
ja, ich war auch auf einer Jungsschule.
Man merkt es ab und an. Man merkt es ab und an. Und das Lustige ist, oder nicht das Lustige, so lustig ist das gar nicht. Auch hier wurde nicht wissenschaftlich gearbeitet. Die Mädchenschulen waren in erster Linie dafür da, um diese jungen Frauen vorzubereiten für Heim und Herd. Wie erzieht man Kinder? Wie kocht man?
Also Hauswirtschaft
und sauber machen und so weiter und so fort. Die Frau als Hüterin
also
des Hauses.
Die Frauenrolle. Auf die Frauenrolle
genau.
Vorbereitet werden.
Die lernten auch lesen und schreiben, aber natürlich um das Haushaltsbuch zu führen. Ja, oder den Angestellten zu führen. Das war schon das, das war schon richtig toll. Ja.
Und seit wann machen die denn Abitur und können studieren und so?
Also die ersten Abiturprüfungen für Frauen fanden in Berlin im Jahr 1886 statt.
Das ist nicht lange her.
Das
ist so lange her.
1886, das ist vielleicht über den Daumen gepeilt, 130 Jahre her.
Meine Güte. Herr Professor, Sie haben vorhin jetzt schon mal von den Bildern an Ihrer Wand erzählt. Wenn Sie da doch so gut im Bilde sind, was die Frauen in der Wissenschaft
den Gag konnten sie sich auch nicht verkneifen.
Was die Frauen an ihrer Wand denn Großartiges geleistet haben.
Ja, die Ada Lovelace zum Beispiel, das ist die Frau mit dem silbernen Kleid. Ne? Die hat sich immer für Mathematik interessiert und die hat dann irgendwann Charles Babbage kennengelernt.
Wann war das denn ungefähr so?
Das war ungefähr so 1830, 1840 in der Kante. Das war also noch relativ früh im 19. Jahrhundert. Und und Charles Babbage, das war ein Mathematiker und Philosoph. Und der arbeitete theoretisch, weil es technisch nicht zu bauen war, arbeitete an einer analytischen Maschine, also an einer Rechenmaschine. Und
also Computer gab es natürlich noch nicht.
Nee, der hat
keine
quasi
Roboter.
In der Form von. Es gab in den Webereien, da gab es die ersten Lochkartensysteme, wo dann drauf gespeichert war, welche Muster jetzt gewebt werden.
Ah, das war wie so ein Speicher, Das war wie so ein USB-Stick, aber aus Pappe.
tatsächlich aus Pappe. Da waren eben halt Löcher drin und nach einem Ja-Nein-Muster. Das waren die ersten binären Systeme und danach wurden eben halt die Muster gewebt. Aber ganz abgesehen davon jetzt mal Ada Lovelace, ne? Und Babbage hat eben halt an der Rechenmaschine gearbeitet theoretisch und hat einen Vortrag geschrieben, der eben halt in Italien zuerst erschien oder in der Schweiz. Und Ada Lovelace hat diesen Vortrag übersetzt. Und Anmerkungen geschrieben, die den Vortrag nochmal doppelt so lang machten, gerade zu den Ideen dieser analytischen Maschine. Und diese Anmerkungen gelten heutzutage als die Grundlagen der Programmierung und waren auch die ersten Gedanken zur künstlichen Intelligenz.
Also, wenn du mein Papa bist, dann könnte man ja fast sagen, dann ist die Ada Lovelace meine Mama oder meine Oma. Ja.
Kann man sagen. Ja. Und nur, weil sie wiederum Sachen kommentiert hat, die sie übersetzen sollte.
Die ein Mann geschrieben hat. Ja, genau.
Sie hat die Sachen kommentiert, erweitert und gilt seitdem als wegweisend in der Programmierung.
Ach, das ist spannend. Ja?
Und die,
und
die,
was hat es mit der Hedy Lamarr auf sich?
Ach, die Hedy Lamarr, die heißt eigentlich Hedwig Eva Maria Kiesler.
Ja, Hedwig.
Und Hedwig.
Das ist ja
Hedwig.
Ein einprägsamer Name.
Und das Hedwig kam aus Österreich ist irgendwann und war Schauspielerin. Ach. War Schauspielerin und Erfinderin. Ach. So, und die hat tatsächlich ein Frequenzwechselverfahren patentiert, das eben halt für Torpedos gedacht war, von U-Booten, damit die eben halt über diesen Frequenzwechsel nicht geortet werden konnten. Das hatte die eigentlich erfunden, um für ein Musikstück 16 automatische Klaviere zu synchronisieren.
Also, dass sie alle gleichzeitig anfangen.
Dass sie alle gleichzeitig das gleiche Musikstück abspielten. Mhm. Und das wurde dann später entwickelt, eben halt als Patent für diese für dieses Frequenzwechselverfahren bei Torpedos. Hat sich aber, wurde aber erstmal nicht weiterentwickelt, weil das zu kompliziert war tatsächlich noch technisch und hat dann hinterher Zugang gefunden in unserer Kommunikationstechnik. Das heißt, was Hedy Lamarr sich damals ausgedacht hatte, ist heute zum Beispiel Bluetooth, WLAN, was auch immer.
Aha. Ja. Das ist ja spannend. Ja. Also wenn ich an Wissenschaftlerinnen denke, dann denke ich meistens als erstes an Marie Curie.
Ja, die hat ja war eine der ersten, die den Nobelpreis gekriegt hat
für Physik. Und ich glaube sogar auch für Chemie.
Ja, stimmt. Die hat, glaube ich, 2 gekriegt.
Ja, stimmt. Stimmt. Ja, doch. Die hat den Nobelpreis 1903 für Physik gekriegt und für Chemie 1911.
Lief bei ihr.
Und
hat viel mit ihrem Mann zusammen geforscht und hat große Verdienste um die Erforschung der Strahlen, ne?
Ja, und daran ist sie auch gestorben.
Zu viel Strahlen.
Lief also nicht so bei ihr.
Zu viel Strahlen. Ja, also so Atom.
Ja. Ich dachte ja früher immer, die hätte diese scharf gewürzten asiatischen Gerichte erfunden.
Klar, Madame Curry.
Ja, der lag jetzt auf der Rampe und der wurde dann ganz legal darüber getragen. Ja, ich verstehe.
Lassen wir das. Wen gab es denn sonst noch so an Erfinderinnen oder Wissenschaftlerinnen?
Oh, da gab es viele, also tatsächlich viele. Und zum Beispiel Josephine Cochran, die hat 1872 die erste Geschirrspülmaschine erfunden.
Ah, da sind wir aber wieder nah dran an der Frauenrolle,
ja,
oder?
Ja, aber egal. Na, zum Beispiel, oder Maria Telkes, die hatte in den 40er Jahren das erste solarbeheizte Haus entwickelt. Mhm. Ne, auch, was man heute auf den Dächern sieht, das ist jetzt nicht die Photovoltaikanlagen, also die mit Licht arbeiten, sondern eben halt die zum Beispiel so Schläuche, wo das Wasser drin erhitzt wird. Das stammt von ihr.
Okay.
Ne, und die hat auch die erste Solarheizung und Solaröfen hat sie gemacht.
Oder ich kenne auch Rosalind Franklin, die gilt immer so als Beispiel dafür, dass diese Wissenschaftsgeschichte von Männern geschrieben wird, weil die hat ganz Wichtiges beigetragen zur Entdeckung der Struktur der DNS, also unserer Erbinformationen. Das ist nämlich, man sagt, das ist eine Doppelhelix-Struktur. Das kann man sich vorstellen wie eine Leiter, die so verdreht ist in sich, wie zu so einer Schnecke. Das ist aber egal. Jetzt auf jeden Fall haben dafür Watson und Crick, heißen die beiden Forscher, einen Nobelpreis bekommen.
Ja,
und
stimmt.
Damit sie, also die sind ihr zuvor gekommen und die haben sich da aber Forschungen bedient, die schon gemacht hatte, aber die noch nicht veröffentlicht waren. Und die sind denen zugespielt worden und die haben die ohne Erlaubnis einfach benutzt und waren dann einfach einen Schritt schneller und haben ihr die Entdeckung sozusagen vor der Nase weggeschnappt.
Übrigens, die ist auch so früh gestorben. Die ist mit 37 Jahren an Krebs gestorben, weil sie sich auch mit Röntgenstrahlen beschäftigt hat. Ja, das ist also irgendwie scheint das.
Da wusste man noch nicht, dass
das so. Da kann man mal sehen, wie gefährlich sind, Wissenschaft sein kann. Ne?
Ja.
Ja, genau.
Ach so, da gab's ja noch, was man heute zum Beispiel als Infografiken sieht, ne? Wenn wir so Daten und Statistiken visualisiert werden, so Tortengrafik und was weiß ich, so Säulen und so. Das hat eine Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert, eine berühmte Krankenschwester aus dem 19. Jahrhundert erfunden. Das war Florence Nightingale.
Die hat doch an sich diese Krankenschwestergeschichte irgendwie.
Ja, die hat tatsächlich das Gesundheitssystem oder das Krankenhaussystem in Britannien hat die revolutioniert und reformiert. Die war eben halt häufig als Kriegskrankenschwester im Einsatz gewesen und hat eben halt daraus auch Statistiken erstellt von Verletzungen und eben halt von Pflege, der Pflege insgesamt.
Also so Pflegedokumentation nennt man sowas, glaube ich.
Pflegedokumentation tatsächlich, ja. Und hat sie hat auch die ersten Visualisierungen gemacht, damit man dann auch sieht, was gemeint ist.
Aber jetzt waren das doch schon ein paar, sage ich doch, so ein bisschen, seid mir nicht böse, Jungs, aber so Frauenthemen. Die eine erfindet die Waschmaschine, die Spülmaschine, die nächste macht.
Ich bin gerade.
Aber Radioaktivität zum Beispiel.
Ja, aber was ist denn hier so mit harten mathematischen Sachen?
Ja, ich komme apropos Programmierung, da komme ich jetzt mal zu. Ne? Das ist zum Beispiel, da gab es zum Beispiel, jeder kennt ja die Mondlandung von 1969.
Hallo.
Ne? Ja, die wäre zum Beispiel kaum möglich gewesen ohne die Leiterin des Software-Teams. Das war die Margaret Hamilton.
Okay.
und die kennt kaum jemand. Und Hamilton hat eben halt die Programme für die Computer geschrieben in der Mondlandefähre und der Rakete. Also die hat eben halt die ganze Steuerelemente hat sie eben halt programmiert.
Ach so, wie Grace Hopper übrigens. Grace Hopper hat nämlich den ersten funktionierenden Compiler entwickelt. Das war nämlich eine Übersetzung zwischen Nullen und Einsen und Programmiersprache. Auch da in der Ecke, 1952 die Ecke.
Mhm. Da gibt es auch ein ganz berühmtes Foto von Margaret Hamilton, wie sie neben dem Stapel der Programmlistings steht. Der Stapel ist höher als sie selber.
Ja.
Die hat da wirklich zigtausende von Seiten geschrieben. Ja, ja. Und da gab es noch eine ganz interessante Persönlichkeit, auch gerade bei der NASA, die auch beteiligt war an den Mondmissionen. Das war Katherine Johnson. Mhm. Das war eine NASA-Mathematikerin, die Flugbahnen und das Flugverhalten von Raumschiffen berechnet hat. Mhm. Insbesondere bei ihr war, dass sie ja nicht nur eine Frau war, die Mathematikerin war bei der NASA, sondern auch noch schwarz. Und das war in dieser Männergesellschaft Wissenschaft, war das schon problematisch, weil die konnten dann nämlich einfach so in den Abteilungen ausgeliehen werden, gegenseitig. Mhm. Und die durften auch nicht als schwarze Wissenschaftlerin, das waren insgesamt drei, glaube ich, als schwarze Wissenschaftlerin durften die auch nicht im Gebäude auf die Toiletten gehen, die mussten das Gelände verlassen.
Ach du meine Güte, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, sowas.
Und da die ja von Abteilung zu Abteilung ausgeliehen wurden, konnte sie sich aber trotzdem unheimlich viel an Wissenschaft, an Wissen drauf schaffen.
Ah.
Und landete dann irgendwann auch in der Abteilung für...
Also die hatte durch ihre Benachteiligung sozusagen
eigentlich
auch einen Vorteil, nämlich sie hatte Einblick in alle möglichen Bereiche, die andere gar nicht so hatten.
Ja, und ist dann letzten Endes tatsächlich in der Abteilung für Flugbahnberechnung gelandet, was dann auch wirklich ihr Ding war. Und konnte dann da arbeiten. Die hat zum Beispiel, das ist ganz interessant, die hat ja nicht nur die Mondlandung berechnet, sondern die hat auch... Apollo 13 den Astronauten das Leben gerettet. Apollo 13 war damals ein ganz berühmter Unfall. Da gab es nämlich eine Triebwerksexplosion und die hatten wirklich echte Probleme wieder.
Also bei einem Raumschiff.
Im Raumschiff, genau. Die hatten echte Probleme nach Hause zu kommen und Katherine Johnson hat eben halt die Berechnungen gemacht, eben halt für die Rückkehr, dass die wieder heil nach Hause gekommen sind.
Und wow, das ist ja eine echte Heldin.
Das ist eine echte Heldin. Und da gibt es tatsächlich auch einen Film über sie, der heißt Hidden Figures, versteckte Zahlen, versteckte Figuren, oft übersetzt. Also der heißt Hidden Figures, der Film, und den kann man sich prima angucken. Da geht es genau um die Geschichte von Katherine Johnson und ihrem Team.
Also, liebe Leute, ich nehme mal mit, Frauen sind ja... zum wiederholten Male gesagt, natürlich genauso schlau wie die Männer.
Oder Männer sind genauso schlau wie Frauen.
Oder so rum. Und das heißt doch für unsere Hörerinnen und Hörer, also jetzt mal besonders für die Mädels, wer sich interessiert und wer neugierig ist, der soll das ruhig anstreben. Selbstverständlich können die Mädchen genauso Wissenschaftlerinnen werden, wie die Jungs Wissenschaftler werden können. Es gibt da immer noch ein paar Hindernisse, die werden hoffentlich aus dem Weg geräumt.
Da können auch die Jungs für sorgen, dass diese Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Das ist schließlich auch ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass jeder die gleichen Chancen hat.
Ganz genau. Wissenschaft, auch wenn man heute so viele Männer im Kopf hat, ist durchaus auch weiblich und war auch früher schon viel weiblicher, nur wurde dann den Frauen auch hier und da mal der Nobelpreis vor der Nase weggeschnappt und man hat den Mann dahingestellt, obwohl die Frau vielleicht genauso viel dazu beigetragen hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Selbstverständlich sind Frauen genauso gute Wissenschaftlerinnen und selbstverständlich sollt ihr da zu Hause auch Wissenschaftlerinnen werden, wenn ihr das denn möchtet.
Und zur Not wird man halt Bundeskanzler.
Ja.
Ne? Zack, bumm.
Ja. Ja, genau, stimmt, ja genau, hatten wir
das
Thema.
Wenn alle Stricke reißen, geht das
richtig,
ja auch.
Bundeskanzler kann man dann auch noch werden.
So, und jetzt aber müssen wir aber doch noch mal einmal
ja,
auf diesen roten Knopf
natürlich,
drauf. Ach, vergessen.
Wegschnappen.
Ultimative Geräuscherätselauflösung.
Boom, boom,
so,
boom,
und das ist für,
boom, boom,
für Karrieresprünge besonders gut geeignet. Das war ein
Trampolin. Apropos gemeinsam sprechen. Ich sag mal Folgendes. Seid ihr schlau?
Ah,
genau.
Stopp. Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewähltem Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.